Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Myrna Funk, die Moderatorin Shelly Kupferberg und der Journalist Miron Tenberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht-jüdischen Gästen sprechen werden. Was ist jüdisches Leben in Deutschland? Wie äußert es sich? Und was macht es aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedlich Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Ich freue mich sehr, heute mit Leo Shapiro sprechen zu dürfen. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der HTW Berlin und Gründungsmitglied sowie stellvertretender Vorsitzender von Keshet Deutschland, eine junge Initiative von jüdischen Queers und Allies. Herzlich willkommen, Leo.
Hallo Myrna, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Also, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen werden. Ich glaube, das allererste, was mich interessiert, ist ein bisschen etwas zu deiner Biografie. Du selbst bist 1982 in Berlin geboren, aber deine Eltern kommen ursprünglich aus Riga. Trotzdem bist du sozusagen kein klassischer Kontingentgeflüchteter. Wie war ihr Weg nach Deutschland und wie definiert ihr euch?
Genau. Ja, in der Tat. Also meine Eltern kommen aus Riga, sind tatsächlich keine Kontingentflüchtlinge, denn diese sind ja erst in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern gehören zu dieser sogenannten ersten bis zweiten Welle. Das hatte den Hintergrund, dass in der Sowjetunion bereits in den Ende 70er Jahren die ersten Jüdinnen und Juden die Möglichkeit gegeben wurde, offiziell nach Israel auszureisen. Und von dieser Möglichkeit machten einige Jüdinnen und Juden dann schon Gebrauch. Sie mussten tatsächlich dafür ihr komplettes Vermögen damals in der Sowjetunion lassen.
Wirklich?
Ja, sie durften wirklich nur einige Möbel mitnehmen und war's und ganz irgendwie nur einen einzigen Ring und eine Kette und
wirklich, alles, das wusste ich
nicht. Ja, das war ganz verrückt und mussten alles andere hinterlassen und durften dann offiziell ihren Ausreiseantrag nach Israel stellen. Das hatte dann auch monatelang gedauert, bis der überhaupt bewilligt wurde und dann sind sie dann eben offiziell 1980 mit meinem Bruder, mit meinem älteren Bruder, der damals 3 Jahre war, und den Eltern meiner Mutter, sind sie dann ausgereist. Und der Sammelpunkt von all den Jüdinnen und Juden war damals Wien. Von dort aus wurden die jüdischen Personen dann von jüdischen Organisationen dann nach Israel gebracht. Und wie das dann aber so war, die jüdischen Personen haben natürlich ihren eigenen Kopf und haben sich dann überlegt, na ja, vielleicht will ich doch nicht nach Israel. Und so war das dann auch, und so war das dann auch bei meinen Eltern. Die haben sich dann überlegt, na ja, mein Vater hatte eine Cousine, die schon in Deutschland, in West-Berlin gelebt hat. Und irgendwie haben die sich dann überlegt, na ja, vielleicht ist das in Deutschland dann doch alles mit dem Wohlstand etwas besser. Und dann hatte man sich dann entschieden, man gehe doch lieber mal nach Deutschland. Und tatsächlich hatte man sich dann also kurzerhand entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und so landeten sie dann in Berlin. Und so wurde ich dann 1982 in Berlin geboren.
Abgefahren, aber dass die alle ihre Sachen zurücklassen mussten, das ist ja total traumatisch.
Das ist wirklich traumatisch. Also sie kamen tatsächlich, also so sagen sie auch immer, mit 0 Mark damals also eben nach Deutschland an und hatten wirklich nichts und kamen dann hier also in ein, ein Geflüchtetenlager. Genau, also nach West-Berlin, ein Geflüchtetenlager. Mhm. Und haben hier wirklich ganz von vorne begonnen. Also konnten natürlich auch die Sprache gar nicht sprechen und mussten hier wirklich von ganz von vorne beginnen. Und es gab eben anders als bei den Kontingentflüchtigen dann in den 90er-Jahren eben noch kein von den Gemeinden organisiertes System, wie die jetzt aufgenommen werden und wie denen jetzt auch monetär geholfen wird, sondern das war wirklich dann also ganz von null, genau.
Und dann bist du ja ungefähr 2 Jahre später geboren und dann bist du dann in einen jüdischen Kindergarten gekommen. Wie war das? Wie ist sozusagen die jüdische Identität deiner Eltern? Wie hat die sich auf dich übertragen? Oder haben die schon eine mitgebracht aus der ehemaligen Sowjetunion? Wie war das?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also meine Eltern sind ja mit den Eltern meiner Mutter gekommen, also die meine Großeltern väterlicherseits, die sind tatsächlich damals noch in Riga geblieben. Und was ganz spannend ist, ist, dass beide Großeltern sehr religiös eigentlich aufgewachsen waren. Also meine beiden Großväter konnten wirklich alle Gebete in- und auswendig, ja, und waren also wirklich, ja, also man kann wirklich sagen, sind religiös aufgewachsen. Und haben aber ihren Kindern, also meiner Mutter und meinem Vater, einfach, muss man wirklich sagen, also in religiöser Hinsicht nichts beigebracht. Also es muss wirklich so gewesen sein, dass in der Sowjetunion es dann einfach sehr unüblich in ihren Familien war, das weiterzugeben. Es wurden zwar die Feste gefeiert, offenbar, also meine Eltern wussten schon natürlich, welche Feste es gibt und was man jetzt traditionell da beispielsweise kocht, aber sie hatten jetzt inhaltlich überhaupt keine Ahnung, warum man welches Fest feiert, was jetzt dahinter steht, genau, was, welche Geschichten jetzt hinter dem Chanukka-Fest, hinter dem Pesach-Fest oder ähnliches. Also das konnten sie alles gar nicht einem erklären. Und gleichwohl war es ihnen aber natürlich wichtig, dass ich dann in einen jüdischen Kindergarten gehe, um eine jüdische Identität zu entwickeln. Und so bin ich dann in den jüdischen Kindergarten gekommen und später dann zwar nicht auf eine jüdische Grundschule, aber auf eine Schule, in der es trotzdem jüdischen Religionsunterricht gab. Also es war eine christliche Schule in Berlin, die von sehr vielen jüdischen Schülern und Schülerinnen besucht wurde. Und dort wurde eben auch jüdischer Religionsunterricht angeboten. Und so mündete das dann darin, dass quasi dann ich meinen Eltern dann erklären musste, warum wir denn jetzt eigentlich Schabbat feiern und warum wir eigentlich Rosh Hashanah feiern und Chanukka und Pesach und so weiter. Also ich brachte dann quasi eigentlich die Religion mit zurück in unser Haus. Das war eigentlich ganz spannend, weil meine Eltern das eigentlich inhaltlich überhaupt nicht erklären konnten.
Aber das ist ja, ich glaube, diese Geschichte, die du da erzählst und diese Begebenheiten, die findet man ja häufig, auch dass dann die dritte Generation nochmal, wieso das Judentum, also vor allem natürlich jetzt aus der von den Kontingentflüchtlingen und aus dem ehemaligen Ostblock, aber ich weiß das selber eben auch aus der DDR, dass so die dritte Generation anfängt irgendwie, das zu unterfüttern, diese Identität, die ja nie weg war, also diese jüdische Identität, ja klar, wir sind Juden, okay, und dann gibt es irgendwie so ein paar Feste, aber mehr ist dann da nicht. Und dass man die sozusagen wie so zurückholt und versucht zu unterfüttern. Hast du das auch so für dich dann erlebt und was hat das mit dir gemacht?
Genau, also das war genauso, wie du beschreibst. Also ich habe dann also durch den jüdischen Religionsunterricht und später bin ich ja dann auch sehr aktiv gewesen dann in der zionistischen Jugend Deutschlands, also in der ZJD als Jugendlicher, als Chanuch und als Madrich, also als Jugendleiter und später dann bin ich ja auch auf diese Ferienlager der ZWST gefahren und das hat mich natürlich dann in meiner jüdischen Identität sehr, sehr stark geprägt. Also da hat man natürlich extrem viel, also nicht nur religiös gelernt, sondern auch kulturell und auch ganz viel, also jüdische Musik, jüdische Geschichte, sehr viel natürlich auch über den Nahostkonflikt und all diesen ganzen inhaltlichen Input, den man da bekommen hat, den habe ich natürlich dann nach Hause mitgebracht. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich dann nach einem Machané zurückkam und meinte so, wir müssen jetzt hier unser Haushalt koscher machen. Und meine Mutter hat mich da völlig angeguckt und meinte, du seist ja jetzt völlig übergeschnappt. Aber das hat man natürlich in seinen pubertären Zeiten dann natürlich in voller Überzeugung natürlich gedacht, das sei jetzt ganz entscheidend. Und aber das, so wie du beschreibst, das ist natürlich ganz typisch. Und das ist aber auch natürlich schön, weil das zeigt natürlich, dass jüdische Infrastruktur in Gemeinden oder in Schulen natürlich etwas leisten konnte, was das Familienhaus in diesem Moment nicht leisten konnte, weil die natürlich aus der Sowjetunion völlig unverschuldet da sozusagen einen Teil ihrer Identität verloren hatten dann diese Gemeindestruktur das Gott sei Dank auffangen konnte und uns dann etwas geben konnte, was unser Familienhaus eben nicht gegeben hat. Das war natürlich sehr, sehr schön und hat mir da sozusagen einen Teil von jüdischer Identität gegeben, den mir mein Elternhaus nicht geben konnte. Das war natürlich sehr prägend, ja.
Und wie jüdisch oder religiös oder traditionell sind dann deine Eltern heute?
Naja, weiterhin überhaupt nicht, natürlich. Und wenn wir dann einen Zeder machen und ich versuche, die Haggadah zu lesen, dann sagen sie immer noch, beeil dich jetzt mal bitte. Aber sie finden das auch. Und sie sagen natürlich immer noch. Genau, mach mal die kurze Version bitte. Genau. Aber irgendwie, glaube ich, sind sie natürlich innerlich trotzdem irgendwie glücklich und stolz, dass sozusagen in dieser nächsten Generation da jetzt eine jüdische Identität herangewachsen ist, die sie nicht hatten und die ich ja jetzt natürlich an meinen Sohn auch wiederum weitergeben kann. Und ich glaube, innerlich sind sie da schon auch sehr glücklich und stolz. Das glaube ich schon.
Hast du dann irgendwann koscher gelebt?
Nein, das habe ich natürlich nie. Das habe ich natürlich nie, abgesehen von 3 Wochen, nachdem ich da sozusagen etwas gebrainwashed von dem Machan-Ferienlager zurückgekommen bin.
Sag mal, wie ist denn, weil viele glauben ja immer, dass man als Jude oder Jüdin irgendwie koscher lebt. Hast du so ein Do-it-yourself-Koscherness, so kein Schwein, aber dafür Meeresfrüchte oder so? Wie ist das bei dir?
Nee, also da hatte man natürlich viele verschiedene Phasen in seinem Leben durchgemacht, genau, wo man ganz viele verschiedene Do-it-yourself-Koscher-Versionen versucht hat, aber ich habe dann irgendwann damit komplett aufgehört.
Fair enough, Leo, fair enough. Und was bedeutet denn dann, wenn du nicht koscher bist? Was bedeutet dann für dich, jüdisch zu sein?
Genau. Naja, also ich, obwohl ich mich ja sozusagen gar nicht als religiöser Jude bezeichne, ich finde immer so diesen Begriff des Cultural Jew, finde ich immer ganz schön. Aber weil ich für mich jüdische Identität ganz stark als eine kulturelle Identität sehe und gleichzeitig ganz stark wirklich immer als ein Gefühl der Heimat. Weil ich immer wieder feststelle, wenn man dann seine Schabbatkerzen zündet und sein Kiddusch macht mit seinen Freunden und Freundinnen und mit seiner Familie und wenn man den Apfel in Honig tunkt, ist das einfach ein Gefühl der Heimat, der Sicherheit, der Verbundenheit, das ist wirklich ein Gefühl des Herzens, dass man weiß, hier habe ich eine Tradition, ein Halt im Alltag, der mir wirklich irgendwie Kraft gibt, ja, aus dem ich Kraft schöpfen kann. Und egal, wo ich auf der Welt bin, wenn ich eben Menschen treffe, die eben jüdisch sind, diese Tradition verbindet mich. Und das muss ich immer wieder auch erleben, wenn ich in New York bin, wenn ich in London war, wenn ich in Sydney war. Ich habe Menschen getroffen, sie haben mich eingeladen zu sich nach Hause und wir haben Schabbat gefeiert und wir haben einen anderen Feiertag gefeiert. Das war immer ein Gefühl des Herzens, ein Gefühl der Heimat. Und das ist für mich Judentum. Also das ist einfach wirklich eine sehr emotionale Sache. Und gleichzeitig finde ich, und das, wenn ich dann sozusagen dann so rational darüber nachdenke, finde ich, ist Judentum aber auch für mich immer irgendwie ein Unruhe, ja, weil es auch immer ganz viel Widersprüche natürlich in sich hat und ganz viel Diskrepanzen, weil ich natürlich auch als deutscher, queerer Jude natürlich auch ganz viele Widersprüche erleben und aushalten muss und mit mir ringen muss und mich fragen muss, welche Identität hast du, wie kannst du sie miteinander verbinden, in Einklang bringen. Mhm. Und diese Diskussion, die ich da mit mir führen musste und muss und weiterführen muss, die sind auch Teil von jüdischer Identität. Und das ist natürlich auch dem Judentum immanent, dass man miteinander diskutiert und Diskussionen führt. Und das sehe ich auch immer als, gar nicht als Problem, sondern als Bereicherung tatsächlich an, dass man eben diese Diskussionen, diese Widersprüche führen muss. Das finde ich immer auch ganz schön am Judentum.
Ja. Was bedeutet es für dich, deutsch zu sein?
Deutsch.
Das bist du ja auch.
Das oder bin ich auch, in der Tat. Nein. Das, also,
doch, oder?
Doch. Also ja. Natürlich bin ich deutsch. Ich bin in Deutschland groß geworden. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich habe in Deutschland, also Deutschland ist meine Heimat natürlich auch, das ist gar keine Frage. Ich glaube, als Jude in Deutschland ringt man natürlich gerade auch, wenn man groß wird, ganz lange mit diesen Identitätskonflikten, ja, bin ich jetzt Jude in Deutschland oder deutscher Jude oder jüdischer Deutscher, wie man das auch mal definieren möchte. Ich habe, glaube ich, ganz stark gelernt, als ich mich entschieden habe, deutscher Jurist zu werden. Und damit habe ich mich natürlich auch irgendwie entschieden, mit diesem Land mich zu verbinden, weil ich ja meinen Beruf faktisch außerhalb dieses Landes gar nicht mehr ausüben kann. Ich habe ganz stark gelernt, während meiner Ausbildung auch dieses Land schätzen zu lernen, weil wir ein ganz starkes, funktionierendes Rechtssystem haben, ein ganz stark funktionierendes Demokratiesystem haben. Mhm. Und da habe ich wirklich gelernt, auch meine deutsche Identität schätzen zu lernen und dazu zu stehen und zu sagen, ich bin Deutscher und ich liebe auch meine deutsche Identität, weil dieses Land mir ganz viel Wohlstand gegeben hat und ganz viel und eben ein ganz stark funktionierendes System, Demokratiesystem und ein Grundgesetz, was mir ganz viele Rechte gewährt, die in anderen Staaten gar nicht möglich sind. Und dafür liebe ich dieses Land und auch dafür liebe ich mal diese deutsche Identität. Und da habe ich auch gelernt, das auch nicht mehr in Frage zu stellen, ob ich meine deutsche und jüdische Identität irgendwie in Einklang bringen muss oder ob die sich widersprechen, sondern die stehen einfach ganz klar nebeneinander. Ich bin jüdisch und ich bin deutsch und es ist völlig in Ordnung, dass diese beiden Identitäten in mir sind. Und obgleich ich mich aber als deutsch sehe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Unterschied in der Selbst- und Fremdwahrnehmung existiert. Denn häufig habe ich erlebt, dass ich von nicht-jüdischen Deutschen zunächst als deutsch gelesen wurde, weil ich anders als eine Person of Color oder eine Muslima mit Kopftuch nicht sofort als Person mit Migrationshintergrund erkennbar bin. Sobald ich dann aber sagte, ich sei jüdisch, erhielt ich häufig die Antwort, ach, dann bist du Israeli oder du bist also gar nicht deutsch. Und diese Antworten zeigten mir dann, dass die Personen mich ja gar nicht als deutsch betrachteten. Und dieses Verhalten war ganz symptomatisch, finde ich, für viele Teile der deutschen Gesellschaft, denn hierin manifestierte sich ein ganz grundsätzliches Problem in der deutsch-christlichen Mehrheitsgesellschaft, aus deren Sicht ja häufig nur deutsch ist, wer weiß und christlich ist. Und diese Erfahrung machen ja auch beispielsweise People of Color oder erkennbar muslimische Personen, die, obwohl sie ja in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, immer gefragt werden, woher sie kommen oder ob sie denn Deutsch sprechen können. Und es fehlt eben aus meiner Sicht bei vielen Menschen ein grundlegendes Verständnis dafür, dass wir inzwischen in Deutschland eine heterogene Gesellschaft sind, in der Umfragen zufolge ja 26% der Menschen einen Migrationshintergrund haben und Deutsch sein eben nicht mehr nur bedeutet, weiß und christlich zu sein. Und ich glaube, dieses fehlende Verständnis, diese fehlende Perspektive lässt mich manchmal dann doch am Ende des Tages immer ein Stück fremd fühlen in meinem eigenen Land, auch wenn ich mich selbst deutsch fühle.
Hast du eigentlich in deiner Kindheit, du sagst ja, du bist sozusagen auf eine eigentlich ganz normale Grundschule gegangen und dann wahrscheinlich auch auf ein normales staatliches Gymnasium. Hast du in deiner Kindheit und Jugend Antisemitismus erlebt in den 80er und 90er Jahren?
Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich persönlich das wirklich selber nie erlebt habe. Mhm. Ich war, wie gesagt, auf einer Schule, auf der sehr viele jüdische Schülerinnen und Schüler waren, die auch jüdisch waren. Und ich kann mich nur einmal an einen Vorfall erinnern, da hatte ein Schüler mal auf eine in der fünften Klasse auf einen Tisch mal ein Hakenkreuz gezeichnet. Aus welchen Gründen auch immer. Genau. Und da ging das, also hat das schon einen riesen Skandal ausgelöst. Also da, der ist schon zum Direktor zitiert worden. Die Eltern wurden zum Direktor gerufen. Und also da wurde darüber dann tagelang dann in der Schule, in der Klasse darüber gesprochen, was das bedeutet. Also es gab eine riesen, also es war es, die Lehrer waren sehr sensibilisiert auf dieser Schule jedenfalls für die Thematik. Einfach weil so viele jüdische Schülerinnen und Schüler auf der Schule waren.
Ja.
Tatsächlich habe ich es ansonsten in meinem Umfeld nicht erlebt. Ich weiß aber natürlich, dass es andere anderen Personen ganz anders ging auf anderen Schulen, was natürlich immer damit zusammenhängt, ob man eben der einzige Jude, die einzige Jüdin in der Klasse ist, oder ob man halt die Hälfte der Klasse jüdisch oder Jude ist. Ja, ich hatte da einfach, glaube ich, einfach sehr viel Glück in meinem Leben.
Jetzt ist das Thema ja aber doch seit einigen Jahren, also 3 bis 5 Jahren, würde ich sagen, doch nochmal ganz verstärkt, medial präsent. Wir haben seit 2018 in jedem Bundesland einen Antisemitismusbeauftragten. Wir haben den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Und diese Fragen, die man ja uns immer stellt, also Juden und Jüdinnen, ist der Antisemitismus jetzt stärker geworden oder war der nie weg? Oder wie erlebst du das? Du hast selbst jetzt einen Sohn. Wie schätzt du die aktuelle Situation in Deutschland ein und würdest du sagen, dass du Angst um dein Kind hast?
Jüdische Eltern haben ja immer Angst um ihre Kinder.
Ja, das stimmt. vor allem haben sie Angst, dass irgendwas passiert.
Genau, egal ob Antisemitismus oder nicht.
Genau.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also tatsächlich, glaube ich, muss man das so ein bisschen differenziert sehen. Also ich bin einerseits der Meinung, dass wir wirklich in einem Land leben, in dem ganz viele Menschen sehr aufgeklärt sind und offen sind und für eine pluralistische Gesellschaft einstehen und dementsprechend auch nicht antisemitisch eingestellt sind. Und das ist das, was ich persönlich in meinem Umfeld erlebe. Also ich habe sehr viele nicht-jüdische Freundinnen und Freunde und habe ja auch in einem Kanzleien gearbeitet mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Und ich hatte nie den Eindruck, dass da sozusagen in irgendeiner Form antisemitische Ressentiments bestehen, sodass ich da auch wirklich in unsere deutsche Gesellschaft Vertrauen habe. Und andererseits weiß ich aber natürlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sowieso den Umfragen zufolge 20% immer antisemitisch eingestellt waren. Und ich glaube, der Unterschied heutzutage ist tatsächlich, dass Antisemitismus einfach insofern salonfähiger geworden ist, als dass Leute sich einfach trauen, ihn lauter zu äußern. Also ich glaube wirklich, dass der Unterschied zu früher ist, dass diejenigen, die antisemitisch eingestellt sind, einfach es wagen, sich eben öffentlich dementsprechend eben zu äußern. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir zum einen die AfD haben, also wirklich eine Partei, die eben das artikuliert, was Personen eben dementsprechend denken und damit natürlich auch ein Klima schafft, in dem Menschen sich trauen, das zu äußern. Und natürlich wir dann eben Halle haben und Hamburg jetzt neulich hatten, also immer wieder jetzt diese Attacken auf jüdische Institutionen haben, die uns natürlich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl der Unsicherheit geben. Und die Frage für mich ist jetzt immer, ist die Situation für uns jetzt wirklich unsicherer geworden oder ist sie eigentlich so wie früher, nur haben wir sozusagen ein größeres Augenmerk auf die sozusagen auf diesen einzelnen.
Wir kriegen das einzelne mehr mit,
genau. Und das ist natürlich die große Frage. Ich glaube tatsächlich eben, dass dadurch, dass die Personen das jetzt alles stärker artikulieren, die Gefahr tatsächlich besteht, dass ein gefährlicheres Klima entsteht. Und da habe ich auch wirklich ganz, ganz, da gucke ich mit großer Sorgnis und darauf und habe für mich, glaube ich, immer so als Grenzen mir gesetzt und gesagt, also im Moment fühle ich mich sicher und würde also halt auch die Situation für mein Kind sicher, aber ich glaube, ich fände es nicht mehr sicher, wenn wir zu einer Situation kommen, in der beispielsweise die AfD jetzt tatsächlich auf bundespolitischer Ebene in die Regierung kommen würde. Das wäre so eine Situation, wo ich denken würde, okay, das fände ich jetzt kritisch, wenn also jetzt eine rechtspopulistische Partei tatsächlich unser Land regiert, da müsste ich mir dann jetzt ernsthaft Sorgen machen, ob ich dann noch in diesem Land leben wollen würde und ob ich dann noch auch wollen würde, dass mein Sohn in diesem Land lebt. Also das wäre tatsächlich dann.
Wo würdest du hingehen?
Genau, und das ist dann nämlich die nächste Frage. In welchem Land ist es denn dann eigentlich sicherer? Genau, das ist dann tatsächlich eine ganz schwierige Frage, denn es ist auch natürlich, also unter in Zeiten von Trump war Amerika natürlich auch ein Land, in dem sich Antisemitismus breit gemacht hat. Ja, also das darf man natürlich nicht vergessen. Also Trump war zwar pro-israelisch, aber hat natürlich auch ganz viel Antisemitismus geschürt im Land durch seine rassistischen Äußerungen. Insofern ist auch die Frage total berechtigt, wo geht man hin? Ja, absolut. Also geht nach Israel.
Die kannst du erst beantworten, wenn es soweit ist. Da denkst
genau,
du
die Frage, jetzt. Genau, darüber denke ich jetzt lieber noch nicht nach. So ist das.
Nee, und das Gute ist, es ist glücklicherweise noch nicht so und deswegen lebst du hier und bist sehr aktiv in der jüdischen Community und hast vor 2 Jahren zusammen mit anderen den Verein Keshet gegründet. Keshet heißt auf Hebräisch Regenbogen. Genau. Es gibt auch einen Fernsehsender in Israel, der heißt Keshet. erzähl doch mal ein bisschen, aber was jetzt nichts über den Fernsehsender Keshet in Israel, sondern über euren Verein. Was ist Keshet und vor allem, wie kam es zu der Gründung?
Ja, also Keshet ist ein Verein zur Vertretung der LGBTIQ-Jüdinnen und Juden. Wir nennen uns auch queere Jüdinnen und Juden. Also es geht eben darum, dass wir im Jahr 2018 uns gegründet haben, weil es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Interessenvertretung für queere Jüdinnen und Juden gab. Dazu muss man sagen, es gab mal in den 90er Jahren eine Gruppierung, die nannte sich Yahad, die hatte sich mal für queere Jüdinnen und Juden eingesetzt. Die hatte sich dann aber in den Nullerjahren aufgelöst, sodass es ein Vakuum gab, sodass es also über 20 Jahre für LGBTIQ-Jüdinnen und Juden also keinerlei Interessenvertretung in Deutschland existierte. Und das Problem bestand darin, dass wir anders als in den USA oder in England oder Australien oder Israel, wo queeres Judentum absolut selbstverständlich war und sichtbar war, wo es Organisationen gab, die sich für queeres Judentum eingesetzt haben und wo es auch Gemeinden gab und Synagogen gab, die ganz offen mit diesem Thema umgegangen sind, wir in Deutschland einfach ein ganz starkes Tabu im Hinblick auf dieses Thema hatten. Die offiziellen... Ja, lass mich vielleicht nochmal ganz kurz beenden und dann erkläre ich es nochmal kurz. Also wir hatten sozusagen von Seiten der Institution keinerlei Angebote für queere Jüdinnen und Juden. Es gab auch keinerlei Organisationen und bis auf ganz wenige kleine Reformgemeinden, die offiziell sich zwar für queer-friendly erklärten, gab es aber sozusagen im großen Mainstream und in den mehrheitlich orthodoxen Gemeinden und auch in den Institutionen, also wie gesagt, keinerlei Aufklärungs- oder Sensibilisierungsarbeiten oder eben Angebot. Und das Problem war, dass wir außerdem natürlich in den Gemeinden auch noch eine ganz starke Gruppe von älteren Gemeindemitgliedern haben, die dann zudem auch noch mehrheitlich aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, die damit auch ganz stark vielleicht nochmal Homophobie und transfeindliche Ressentiments mitgebracht haben, sodass natürlich ein Klima in unseren Gemeinden existierte, das dazu führte, dass ganz viele Queere und Jüdinnen sich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt haben und sich dann entweder nicht geoutet haben gegenüber ihren Eltern oder Gemeindemitgliedern oder aber die Gemeinden verlassen haben. Mhm. Und das war natürlich eine Situation, die absolut nicht mehr zeitgemäß war im Jahr 2018, weil natürlich in der Mehrheitsgesellschaft es schon die Homo-Ehe gab, die queeren Jüdinnen, queeren Menschen schon längst sozusagen ihre Rechte erlangt hatten und in vielerlei Punkten eben gleichberechtigt waren. Und wir also, Dalia, Monty und ich, die uns ja zusammengefunden hatten, um diesen Verein mit sehr wundervollen anderen Menschen und Aktiven zu gründen, dann gesagt haben, diese Situation ist einfach unerträglich. Wir müssen queeres Judentum sichtbar und selbstverständlich machen in unseren Gemeinden. Und so kam es also dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Verein gründen, eine offizielle Interessenvertretung, mit der wir zum einen also ein Safe Space gründen wollten, also ein Bereich, in dem wir queere Jüdinnen die Gelegenheit geben, sich zu vernetzen, sich zu empowern, damit sie gar nicht mehr ihre queere und jüdische Identität in irgendeiner Weise in Frage stellen. Und gleichzeitig haben wir aber gesagt, wir wollen jetzt nicht nur so einen Parallelverein bilden und da miteinander nur sein, sondern wir wollen auch wirklich in die Gemeinden gehen und dort Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit leisten, damit auch queere Jüdinnen und Juden halt in den Gemeinden wieder akzeptiert werden. Mhm. Damit das natürlich 2018 einfach zeitgemäß wird und damit queere Jüdinnen und Juden dort voll und ganz respektiert werden. Genau. Und du hattest jetzt, deine Frage war jetzt, ja?
Meine Frage war nochmal, woran es sozusagen lag oder eben immer noch liegt. Du hast einzelne Punkte schon genannt, aufgrund, also woran es lag, dass diese Progressivität eigentlich in den Gemeinden in Deutschland so ein bisschen fehlt.
Genau. Also gut, zum einen will ich, also zum einen ist, glaube ich, zum einen muss man natürlich sagen, dass also Queerfeindlichkeit oder Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit sozusagen natürlich in den jüdischen Gemeinden genauso existiert wie in allen anderen Gemeinden auf der Welt oder in allen anderen Gesellschaftsbereichen in der Welt, sodass wir natürlich uns nicht unterscheiden von der Mehrheitsgesellschaft. Das ist der eine Punkt. Zum zweiten aber natürlich, und das ist das, worauf du anspielst, ist es so, dass in den Reformgemeinden ist es üblich, dass man queeren Personen gegenüber sehr viel offener gegenübersteht. Also Hintergrund der ganzen Sache ist ja, vielleicht das nochmal zu erklären, ist ja, dass in der Bibel es eine Stelle gibt, die sagt, dass ein Mann, wenn ein Mann mit einem anderen Mann zusammenliegt wie mit einer Frau, dies ein Gräuel darstellt. Und das orthodoxe Judentum legt diese Stelle eben derart aus, dass es sagt, dass diese Stelle eben gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern per se verbietet. Und das Reformjudentum legt diese Stelle eben anders aus und sagt, nein, diese Stelle verbietet keine gleichgeschlechtliche Liebe, sondern es gibt verschiedene Begründungen, aber eine Begründung sagt zum Beispiel, dass diese Stelle nur gleichgeschlechtliche oder den Analverkehr zwischen Männern zum Zwecke des Götzendienstes im damaligen Tempel verbietet, aber in keinster Weise eine gleichgeschlechtliche Liebe zwischen zwei Männern verbietet. Mhm. Und vor diesem Hintergrund akzeptieren halt Reformgemeinden eben gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern und Frauen problemlos. Das Problem, die ganze Reformbewegung, die ursprünglich aber mal in Deutschland entstanden ist vor dem Zweiten Weltkrieg, ist aber leider durch die Ermordung der Juden in Deutschland sozusagen leider überwiegend verschwunden. Und die ganzen klugen Köpfe der Reformbewegung sind halt dann nach Amerika abgewandert, sodass die großen Reformgemeinden heutzutage in Amerika existieren und dort ganz groß gewachsen sind und es dort auch wirklich also gewaltige Bewegungen gibt, die auch schon eben schon längst ganze Sidurim, also ganze Gebetsbücher dazu geschrieben haben, wie man gleichgeschlechtliche Hochzeiten durchführen sollte, wie man Gebete, welche Gebete man aufsagen soll, wenn eine Transition ja einer Transperson durchgeführt wird beispielsweise. Also da ist schon längst, ist man viel, viel, viel weiter, während eben in Deutschland die Reformbewegung eben durch die Abwanderung nach Amerika nach dem Krieg eben sehr, sehr klein geblieben ist und man eben durch diese sehr kleine Gemeinden in Deutschland mehrheitlich eben orthodox geblieben ist. Sodass eben die mehrheitlich orthodoxen Gemeinden in Deutschland leider eben auch die Mehrheit überwiegend ablehnende Haltung gegenüber queeren Lebenswelten halt vertreten haben. Und wir deswegen jetzt eben die Aufgaben haben als Keshet oder hatten, mit diesen ganzen Institutionen erstmal denen klarzumachen, dass diese Haltung einfach im Jahr 2018 einfach nicht mehr angemessen ist, zumal die meisten Menschen in unseren Gemeinden ja gar nicht orthodox leben. Sodass also wir ja auch eine unsere Institutionen ja auch Institutionen sind, die ja nicht nur Menschen vertreten, die orthodox sind, sondern natürlich Institutionen sind, die alle, also die Jüdinnen und Juden, alle Denominationen vertreten und dementsprechend natürlich auch dann Jüdinnen und Juden, die queer sind, natürlich mit einschließen müssen und dementsprechend auch denen gegenüber offen sein müssen. Und das war natürlich eine unserer ersten Aufgaben, die wir dann auch durchgeführt haben, indem wir beispielsweise mit dem Zentralrat oder mit der Zentralbeobachtstelle gesprochen haben und auch dann Kooperationen mit denen geschlossen haben.
Das heißt, ihr macht bei Keshet eben auch eigentlich politische Arbeit, also auch innerpolitisch innerhalb der jüdischen Gemeinde. Wie sind da jetzt die Erfahrungen in den letzten 2 Jahren gewesen? Geht das da vorwärts? Wie habt ihr das erlebt, als ihr an die herangetreten seid?
Genau, also wir waren am Anfang natürlich sehr besorgt, wie das ablaufen wird. Aber tatsächlich es war schwierig und gleichzeitig aber auch erfolgreich. Wir haben beispielsweise mit der ZWST haben wir es geschafft, ein Seminar zu veranstalten zum Thema Unter dem Regenbogen, sodass wir dann ein Seminar veranstaltet haben, in dem es eben genau darum ging, queeres jüdisches Leben zum Thema zu machen. Wir haben mit dem Zentralrat gesprochen, der uns inzwischen bei unseren Veranstaltungen, also wenn wir queere Shabbatot veranstalten oder einen queeren Seder oder ähnliches, mit Mikroförderung unterstützt. Wir haben auch beim Zentralrat auf dem Gemeindetag gesprochen. Das heißt, wir konnten also auch dort unsere Sicht einfach auf einem Panel vertreten. Also so dass wir auch hier peu à peu, wie gesagt, also auch politische Arbeit durchführen und auch Kooperationen versuchen zu schließen, um eben innerhalb der Gemeinden eben Aufklärungsarbeit durchzuführen. Wir sind da sozusagen natürlich noch lange nicht an unserem Ziel. Wir möchten, also unser größtes Ziel wäre es zum Beispiel natürlich so eine Art Train-the-Trainer-Programm durchzuführen, wodurch wir dann natürlich innerhalb der Gemeinden wirklich Konzepte erstellen könnten. Wie kann man Einrichtungen inklusiv gestalten? Wie kann man beispielsweise Ferienlager und Jugendzentren inklusiv gestalten, sodass queere Personen sich dort wohlfühlen? Wie kann man beispielsweise SozialarbeiterInnen in den Gemeinden darüber aufklären, dass sie auch gegenüber queeren Personen sich angemessen verhalten. Ich glaube, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass da leider noch ganz viele Ressentiments leider bestehen. Wie kann man Gemeinden inklusiv gestalten für queere Familien? Das ist auch noch ein Thema, wo ganz, ganz viel getan werden kann. Also das wäre zum Beispiel noch eine große Baustelle und die uns sehr, sehr wichtig wäre, also dass wirklich Personen in die Gemeinden gehen und dort wirklich eben andere, also die Gemeinde MitarbeiterInnen wirklich ausbilden, um eben sie für diese Thematik zu sensibilisieren.
Gibt es Rabbiner und Rabbinerinnen, die Heirat anbieten für queere Paare in Deutschland?
Genau, also auch da werden wir jetzt immer angefragt und inzwischen gibt es RabbinerInnen, die das machen. Genau.
Und ist das dann anerkannt oder wie wird das sozusagen so gehandelt? Machen die das eher als ist das so ein Happening? Also weißt du, also was die einfach machen oder ist es dann wirklich anerkannt?
Das würde dann beispielsweise ein Reformrabbiner oder eine Reformrabbinerin machen. Und das wäre natürlich dann innerhalb dieser Denomination, wäre das dann natürlich dann anerkannt. Ja, klar. Genau.
Ihr habt ja auch im Rahmen von 1700 Jahre eine große Veranstaltungsreihe im nächsten Juni, glaube ich, soweit ich weiß, geplant. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, in der Tat. Also wir haben im Rahmen der 1700 Jahre ein Projekt geplant. Das nennt sich Judentum Queer Gelebt. Eine Veranstaltungsreihe zum Pride Month 2021. Die Idee dahinter ist, queer-jüdisches Leben sichtbar zu machen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ja normalerweise jüdisches Leben für die deutsche Mehrheitsgesellschaft immer nur in dem Koordinatensystem Antisemitismus, Shoah und Israel bekannt gemacht wird und auch immer nur in diesem Koordinatensystem sich dafür interessiert wird. Und wir gesagt haben, wir möchten jüdisches Leben auch mal anders präsentieren. Und vor diesem Hintergrund wollen wir also queer jüdisches Leben präsentieren, das, was ja auch Sinn macht für uns als Cashhead. Und vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Pride Month, also der Juni, der ist ja der sogenannte Pride Month, in dem also die üblicherweise die CSDs, also die Feierlichkeiten in Erinnerung an die Stonewall stattfinden. In diesem Monat werden wir also mehrere Veranstaltungen organisieren. Zum einen eine Podiumsdiskussion, in der es darum gehen wird, dass wir queer-jüdisches Leben in Deutschland einmal besprechen werden, unter anderem mit Rabbinerin Lisa Klappbeck und anderen bekannten deutschen queer-jüdischen Persönlichkeiten. Und dann wird es einen wandernden Workshop geben, der in mehreren deutschen Städten stattfinden wird, in dem wir bekannte queer-jüdische deutsche Persönlichkeiten bekannt machen wollen, wie zum Beispiel eben Magnus Hirschfeld, der ein ganz bekannter Sexualforscher war, oder Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt, der die Auschwitz-Prozesse geführt hat und der selber auch schwul war und auch ein Vorkämpfer war gegen die Abschaffung des Paragraphen 175, also der die Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Genau, und dann haben wir noch Adam Ely, einen ganz bekannten Aktivisten aus den USA, eingeladen und werden auch noch einen großen Kinoabend organisieren. Genau, das ist geplant.
Sehr schön. Diese 1700 Jahre, das klingt irgendwie nach viel, aber auch irgendwie nicht, wenn man so auf 5780 Jahre Judentum blickt. Aber was bedeutet dir diese Zahl 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland?
1700 Jahre bedeutet für mich zweierlei. 1700 Jahre bedeutet für mich zum einen ganz klar ein riesiges Wunder, dass jüdisches Leben trotz des Versuchs der Vernichtung des jüdischen Lebens in Deutschland wir diese 1700 Jahre heute feiern können. Mhm. Und dass wir heute in Deutschland wirklich ein florierendes jüdisches Leben haben, dass wir jüdische Persönlichkeiten in vielen, vielen Bereichen haben, dass wir jüdische Schriftstellerinnen haben, dass wir Künstlerinnen haben, dass wir auch Richterinnen und Professoren haben, die wirklich in Deutschland sich ja diesem Land sozusagen zugeschrieben haben durch ihre Verbeamtung ja auch quasi. Das finde ich ein Wunder. Mhm. Und gleichzeitig muss ich immer wieder, wenn ich diese Zahl sehe, sagen, dass ich irgendwie auch Angst habe und auch Unbehagen in mir groß wird, weil ich denke, es ist irgendwie seltsam, dass nach 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland es immer noch nötig ist, dass wir hinter Panzerglas leben. Dass nach 1700 Jahren wir es nicht geschafft haben in diesem Land, dass jüdisches Leben so selbstverständlich ist, dass wir unsere Religion und unser Leben halt frei leben können. Mhm. Und dass wir die einzige, das muss man irgendwie schon auch immer bedenken, dass wir die einzige Gruppe in diesem Land sind, die eben ständig unter Polizeischutz steht. Ja. Und das finde ich echt einfach traurig. Okay, ja. Und ja, das ist auch ein leider echt ein Versagen in diesem Staat, der immer wieder uns natürlich sagt, jüdisches Leben gehört zu Deutschland und nie wieder Holocaust. Und wir hören natürlich immer diese Sonntagsreden. Aber faktisch ist es natürlich ein Versagen, dass wir weiterhin nicht dass wir weiterhin nicht bedenkenlos mit Kippa auf die Straße gehen können und dass wir weiterhin unter Polizeischutz stehen. Und vor diesem Hintergrund denke ich immer, dass ich, wenn ich diese Zahl lese, wirklich, wie gesagt, mein Unbehagen fühle. Und dann aber auch denke, dass diese Feierlichkeiten dann auch wirklich wichtig sind, weil wir damit natürlich auch zeigen, dass wir vielleicht mit diesen Veranstaltungen auch Begegnungen schaffen können und zeigen können, erstens, jüdisches Leben in Deutschland ist nicht nur Holocaust, sondern jüdisches Leben in Deutschland hat auch schon davor stattgefunden. Jüdisches Leben in Deutschland war an auch Albert Einstein und war auch schon Heine und war schon Mendelssohn Bartholdy. Und die alle gehören zu dieser deutschen Geschichte dazu. Und ihr alle nicht jüdischen Deutschen solltet das wissen, damit euch irgendwie klar wird, wir jüdischen Menschen sind nicht nur eure Mitbürger, sondern wir waren schon immer eure Bürger und wir gehören zu eurer Geschichte dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das dann im Rahmen dieser 1700-Jahr-Feiern auch halt eben Begegnungen einfach stattfinden müssen zwischen jüdischen Bürgern und Bürgerinnen und nicht-jüdischen Bürgern und Bürgerinnen, weil natürlich nur so antisemitische Ressentiments abgebaut werden können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei diesen Feierlichkeiten. Und das wünsche ich mir einfach, dass das ganz, ganz viel stattfinden wird in dem nächsten Jahr.
Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende. Leon, mich würde interessieren, was du dir eigentlich für die Zukunft der Juden in Deutschland, vielleicht auch für die nächsten 1700 Jahre, wünscht.
Ja, das ist eine gute Frage.
Danke.
Ja, also zunächst, glaube ich, wünsche ich mir, dass Judentum in Deutschland nicht mehr nur auf eine Opferrolle begrenzt wird und dass man das Judentum nicht nur im Zusammenhang mit dem Holocaust kennenlernt. Also man hat ja manchmal in Deutschland den Eindruck, es bestehe in der deutschen Zivilgesellschaft wirklich ein großes Interesse an toten Jüdinnen und Juden, aber wenig an lebendigem Judentum. Denn die Menschen lernen viel über den Holocaust, wissen aber über die Lebensrealitäten von lebendigen Jüdinnen und Juden kaum etwas. Und damit aber jüdische Stereotype und antisemitische Ressentiments abgebaut werden können, glaube ich, ist es sehr entscheidend, dass die Menschen sich auch eben über jüdisches Leben heute informieren. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, dass die deutsche Zivilgesellschaft wirklich ein authentisches Interesse an jüdischer Kultur, Religion, an jüdischen Perspektiven entwickelt und dass auch Judentum in seiner Vielfältigkeit wahrgenommen wird. Und dann glaube ich, vielleicht ist das ein naiver Wunsch, aber das ist, glaube ich, ein ganz ernsthafter und sehnlicher Wunsch von mir, dass jüdisches Leben in Deutschland wirklich ein sichtbarer und selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft wird, dass jüdisches Leben zum öffentlichen Leben und zum Straßenbild dazu gehört, und zwar ohne Polizeischutz, dass jüdische Menschen sicher mit Kippa auf der Straße spazieren gehen können, dass wir Jüdinnen und Juden unsere Feiertage und auch Straßenfeste offen und vor allem eben unbewacht auf der Straße feiern können, unsere Einrichtungen nicht mehr bewacht werden müssen. Ich würde mir wünschen, dass ich auch in ein Geschäft gehen kann und nicht nur Weihnachtskarten sehe, sondern auch Hanukkah und Rosh Hashanah-Karten und Gratulationskarten zu Bar Mitzwa und Bat Mitzwa-Karten, wie auch man das zum Beispiel in den USA erlebt, oder dass Politikerinnen und Politiker uns öffentlich zu Hanukkah oder zu Rosh Hashanah gratulieren, damit eben jüdisches Leben in dem Bewusstsein der christlichen Mehrheitsgesellschaft wirklich präsenter wird. Ich glaube ganz insgesamt, dass in Deutschland eine große Diskrepanz besteht zwischen dem Anspruch der deutschen Politik, wie jüdisches Leben ermöglicht werden soll, und der tatsächlichen Realität, wie jüdisches Leben aussieht. Denn den Reden der deutschen PolitikerInnen zufolge soll ja jüdisches Leben in Deutschland angesichts der Shoah einen großen Schutz genießen und offen gelebt werden können. Und tatsächlich ist dies ja aber nicht der Fall, denn sehr viele Jüdinnen und Juden in Deutschland verstecken im Alltag ihre Religion. Und ich wünsche mir wirklich sehnlichst, dass diese Diskrepanz aufgelöst wird, damit Jüdinnen und Juden uneingeschränkt sicher in Deutschland leben und ihre Religion offen ausüben können und eben ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sein können. Und es wird, glaube ich, in letzter Konsequenz nur möglich sein, wenn die deutsche Politik noch viel, viel stärker Bildungsprogramme gegen Antisemitismus und Rassismus, zum Beispiel in Schulen und Behörden, fördern wird und die Mehrheitsgesellschaft wirklich eine pluralistische Gesellschaft nicht mehr als Gefahr, sondern als Bereicherung betrachten wird und sie lernen wird, die Unterschiede unter den Menschen anzuerkennen und wertzuschätzen, um die Vielfalt einer Gesellschaft feiern zu können. Und das würde ich mir wirklich für die Zukunft unserer jüdischen Gemeinschaft wünschen.
Ich danke dir sehr für die letzten Worte, aber auch für alle Dinge, die du gesagt hast in den 50 Minuten Gespräch, die wir hatten. Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr und eure Veranstaltungsreihe von Keshet. Ich freue mich darauf, dich hoffentlich bald zu sehen, und vielen Dank für das Gespräch, Leo.
Ich danke dir, lieber Mona. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, und auf ganz bald.
Bis bald.